alles seine Richtigkeit haben, gell? Genau. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite aus. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich freue mich, diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Ich war ein paar Tage in Urlaub zu Hause, habe dann nochmal ein paar Tage dienstlich war ich unterwegs und dann war ich mit Michael zusammen und meinem Bruder und seiner Familie eine Woche in Holland am Meer. Das war richtig, richtig schön und genau, freue mich aber, dass wir diesen Gottesdienst heute miteinander feiern. Ja, zwischendrin war ich als Sprecherin beim Daughters Retreat der City Church in Köln. Das ist die Kirche von meinem Bruder und seiner Frau. 3 Tage, 100 Frauen und so ein Hunger nach mehr von Gott. Es war einfach genial. Wir haben wirklich unglaublich starke Sessions gehabt. Wir haben erlebt wirklich, dass Gott an Menschen gewirkt hat, Menschen berührt hat. Es war so eine starke prophetische Salbung auch da. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal in so einer Salbung gelaufen bin wie in diesen Tagen. Das war wirklich enorm. Wir haben Außergewöhnliches erlebt, wo Gott reingesprochen hat, ganz konkret in Lebenssituationen. Und ihr wisst, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über, gell? Und 2 Sachen möchte ich euch erzählen, weil das war so genial. Wir hatten dann, es waren so viele Zeugnisse. Wir haben den Sonntag, den Abschlussgottesdienst, der ist nur aus Zeugnissen bestanden und Erlebnisberichten von dem, was Menschen in diesen Tagen erlebt haben. Gab gar keine Predigt, weil das einfach so stark war, das zu hören. Und wir haben extra Sessions eingebaut noch. Also es war total genial. Genau, und eine Sache zum Beispiel, die war, da war eine junge Frau, also ich dachte, die wäre noch relativ jung und ich hatte ein Wort für sie, dass ich sehe, dass sie beruflich genau an der Position ist, wo sie sein soll und dass Gott ihr Gunst gibt, im Beruflichen diese Firma und die Projekte, die sie verwaltet, nach vorne zu bringen und genau und habe ein paar Dinge gesagt und die Frau fängt an zu weinen und am letzten Tag gibt sie Zeugnis und sagt, ich saß eigentlich schon auf gepackten Koffern. Ich habe beruflich alles erreicht, was ich erreichen wollte und eigentlich dachte ich, ich mache jetzt was anderes. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, wenn du möchtest, dass ich in dieser Firma bleibe, dann brauche ich ein klares Reden von dir. Ja? Und dann gab es ein klares Reden rein und sie hat gesagt, und mein Papa hat schon immer gesagt, dass meine Entscheidung falsch ist. Also zu gehen, ne? So, es war irgendwie, also und so gab es so viele tolle Dinge, gell? Ich habe eine Frau ein Buch schreiben sehen und gesehen, dass sie in einer zentralen Position ist, in einer Organisation in Deutschland, wo ich sehe, dass Gott sie wirklich positioniert hat und dann, während ich das noch gesagt habe, kennt ihr so Momente, wo man denkt, ups, hoffentlich stimmt's. So. Und dann sagt sie, ja, sie hat gerade ein Buch geschrieben, wird in 3 Wochen veröffentlicht, ist Leiterin einer Organisation in Deutschland. Also es war einfach unglaublich. Gott hat da so viel Gnade geschenkt und ich kann euch das immer nur wieder sagen, ich bin so viel mit prophetischen Menschen unterwegs und habe so viel tolle Sachen erlebt und jede Sache neu begeistert mich von Grund auf. Da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Ich finde das so genial, wenn wir erleben, dass Gott uns sieht und kennt und in unser Leben spricht. Wir haben gestern einen total starken Seminartag mit der Sabine Deron gehabt. Die dabei waren, die wissen das. Wirklich prophetische Worte ins Leben rein. Richtig, richtig genial. Ich feiere das. Ich finde es so toll, dass wir einen Gott haben, der auch heute lebendig ist, erfahrbar ist, der uns kennt, der uns sieht, der es liebt, zu uns zu reden, durch uns zu reden oder andere zu gebrauchen, um in unser Leben zu sprechen. Ja. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe Erweckt Leben und mit dem Thema heute mit Gottes übernatürlichem Eingreifen rechnen. Ich habe eine Geschichte rausgesucht aus Apostelgeschichte 12. Ich gebe euch kurz einen Kontext. König Herodes war an der Macht, hat in Jerusalem einige Christen verhaften und auch foltern lassen. Jakobus wurde enthauptet und als Herodes merkt, dass das, was er da tut, Ansehen bei den Oberen findet, hat er Petrus festnehmen lassen, ihn ins Gefängnis werfen lassen. 4 Wachen, die ihn ständig bewacht haben und eigentlich wollte er Petrus in der Festwoche öffentlich den Prozess machen. Da setzt unser Text ein, Apostelgeschichte 12, Vers 5. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen 2 Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm, steh schnell auf. Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an, befahl ihm der Engel. Ich finde es total lustig. Nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle. Aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten und schließlich kamen sie an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in die schmale Straße ein. Da verschwand der Engel und erst jetzt begriff Petrus, der Herr hat mir tatsächlich einen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Als er das begriffen hatte, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dann geht's weiter. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Petrus klopfte an die Haustür. Es kam eine Dienerin, die Rode hieß und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme, vergaß aber vor lauter Freude, die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Bist du verrückt? Fragten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Da vermuteten sie, es muss wohl ein Engel sein. Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihm endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie außer sich vor Freude. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Sag das auch Jakobus und den anderen, bat er zum Schluss. Dann trennten sie sich und Petrus verließ Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen. Was für eine außergewöhnliche Geschichte. Außergewöhnlich in jeder Hinsicht. Ich finde sie genial, ich finde sie übernatürlich, ich finde sie total realistisch, sehr lustig auch an manchen Stellen. Genau, so die Jünger und Apostel erlebten unglaubliche Dinge. Sie verkündeten die Botschaft des auferstandenen Jesus, der Errettung durch Jesus. Ihr Dienst wird begleitet von Heilungen, Zeichen, Wunder, Gottes übernatürlichem Eingreifen, Visionen, Begegnungen mit Engeln, Rettung aus schwierigen Situationen. Und auf der anderen Seite werden sie konfrontiert mit Neid und Eifersucht und dem Hass derer, denen es nicht gepasst hat, dass immer mehr Menschen angefangen haben, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Sie erleben, dass Menschen aufgestachelt werden gegen sie. Sie erleben Verleumdung, Anfeindung, Auspeitschung, Gefängnis, Folter bis zur Hinrichtung, Verfolgung. Beides ging Hand in Hand. Und so oft haben wir entweder den Blick für das eine oder das andere. Und wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich ganz oft, dass beides gleichzeitig passiert. Ich habe mich gestern beim Weg zum Mittagessen mit der Sabine drüber unterhalten, dass es manchmal auch echt eine Spannung ist. Du erlebst Gott in einer ganz starken Art und Weise und am nächsten Tag stehst du in einer riesen Herausforderung. Und manchmal denkst du, wie passt denn das zusammen? Und dann erlebst du Gott wieder ganz krass und in einer anderen Situation, da ringst du und wartest auf den Durchbruch und er kommt irgendwie nicht. Aber das ist das Leben. Ja, das ist das Leben und wir finden, die Bibel ist voll von diesen Dingen, dass du nie nur das eine hast, sondern immer auch beides und das gehört einfach zum Leben dazu und ich finde das auch sehr realistisch, dass die Bibel das einfach auch so beschreibt. Nochmal zurück zum Text. Am Anfang wird uns berichtet, dass Herodes Christen gefangen nehmen lässt. Genau, Johannes wurde enthauptet. Als er merkt, dass ihm das Ansehen bringt, verhaftet er Petrus. Dann ist aber spannend zu sehen, dass egal was auch passiert, wir letztendlich immer die Möglichkeit haben zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Die Gemeinde in unserem Text hätte berechtigterweise eingeschüchtert und verängstigt, resigniert den Kopf in den Sand stecken können. Sollen wir da noch machen, gell? Irgendwie die Hälfte der Leute inhaftiert, so viel Stimmung gegen uns. Hätten sie machen können. Aber sie haben sich entschieden, anders damit umzugehen. Das ist mein erster Punkt. Die Gemeinde hörte nicht auf zu beten. Vers 5, aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. Wie gut, wenn wir eine Gemeinde haben und wie gut, wenn es Menschen gibt, die für uns im Gebet einstehen. Wenn wir vielleicht gerade nicht können, wenn es uns gerade nicht gut geht. Wie wertvoll, eine Gemeinde zu haben, die betet. Menschen, die wissen, dass Gottes Eingreifen jederzeit und immer möglich ist. Auch übernatürlich, auch über unseren eigenen Verstand und über unsere eigenen Vorstellungen hinaus, wie in dieser Geschichte. Und auf der einen Seite ermutigt mich das total, zu glauben und zu vertrauen. Gebet hat große Kraft und durch Gebet ist alles immer zu jeder Zeit möglich. Ich habe heute Morgen gesagt beim gemeinsamen Anfang, oder war es gestern, ich weiß schon gar nicht mehr, dass es so spannend ist, einfach zu sehen, dass Gott an ganz normalen Tagen, in ganz normalen Situationen übernatürlich eingreift und wirkt. Das sind gar nicht immer die außergewöhnlichen Momente mit ganz bekannten Sprechern, wo dann Dinge passieren, sondern wenn wir in die Bibel schauen, ja, 3 Uhr mittags eine Vision gehabt, da steht, Petrus hatte Hunger. Beiläufige Bemerkung, mitten im Leben, ja, so. Und ich will, wir machen solche Geschichten Mut, damit zu rechnen, wirklich zu glauben, dass Gott jederzeit alles tun kann, wenn wir beten. Mich ermutigt das auf der einen Seite, auf der anderen Seite beschämt es mich auch, weil ich empfinde und ich nehme mal an, ich bin nicht die Einzige, wir oft einfach zu wenig beten. Wir zu wenig Vertrauen investieren und schon doppelt zu wenig für die verfolgte Kirche, für Menschen, die zu unserer Glaubensfamilie gehören und die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Übrigens passieren diese Dinge heute noch genauso wie damals. Ich habe ein Bild mitgebracht für euch, das sind ganz aktuelle Bilder. Ich weiß nicht, wer von euch das über die Presse oder über die sozialen Medien mitgekriegt hat. In Pakistan gab es vor 3 Tagen eine massive Gewaltwelle gegen Christen. In der Stadt Charanwala, ich habe es extra nochmal, habe die Fakten gecheckt, in der Provinz Punjab im Osten von Pakistan. Unter dem Vorwand der Blasphemie hat man 2 Christen festgenommen und daraufhin haben hunderte muslimische Extremisten ein christliches Viertel gestürmt, haben über 15 Kirchen und Häuser angezündet, das Mobiliar zerstört, Christen attackiert, verfolgt, die mussten zum Teil fliehen. Und wie das halt heute ist, heute gibt es schnell Aufnahmen auch von Dingen, das sind ja ganz fürchterliche Videos kursiert über diese Ereignisse. So, wenn wir von Christenverfolgung sprechen, sprechen wir nicht von etwas, nur weil es uns hier in dieser Art und Weise nicht betrifft, von etwas, was damals war, sondern das passiert heute. Nicht viele 100 oder manchmal 1000 Kilometer von uns entfernt. Und so oft nehmen wir das kurz wahr und lassen es dann einfach an uns vorbeiziehen. Und ich schließe mich da voll mit ein. Und wenn ich dann höre, dass die Gemeinde in Jerusalem gebetet hat, ganz besonders für die, die inhaftiert waren, die verfolgt waren, dann beschämt mich das irgendwie auch, weil ich denke, ja, müssen wir, wenn wir erweckt leben wollen, unser Herz nicht viel mehr bewegen lassen von dem, was auf Gottes Herzen ist. Mal Netflix ausmachen oder keine Ahnung, was, mit was ihr eure Zeit verbringt, wenn ihr frei habt und wirklich sagen, hey, lass uns mal eintreten gemeinsam, auch für ganz konkret diese Situation oder die verfolgten Christen. Und ich würde das gerne jetzt mit uns gemeinsam tun. Ich würde gern, dass wir Gebetsgruppen machen jetzt von 4, 5 Personen zusammen. Schaut mal ein paar Leute, die neben euch stehen. Und wir wollen ganz konkret als Gemeinde für unsere Geschwister in Pakistan beten. Es gibt noch viele andere Orte, wo auch Verfolgung ist, aber weil das gerade sehr aktuell ist. Und dann wollen wir gemeinsam beten. Ich habe ein paar Anliegen hier vorne hingeschrieben, dass ihr das sehen könnt. Das ist von Open Doors, die sich ja für verfolgte Christen einsetzen. So zu beten, dass es keine weiteren Angriffe gibt, dass die, die gerade in Angst sind und sich verstecken, dass sie Gottes Beistand erleben, dass die, die ihr Zuhause verloren haben, Versorgung erfahren, dass sie den Angreifern vergeben können, dass Gerechtigkeit gesprochen wird und dass Jesus natürlich die Herzen der Angreifer berührt. Paulus war ja auch vorher ein ganz schlimmer Verfolger und Gott begegnet ihm und sein Leben wird radikal verändert und Gott kann das heute genauso tun. So, lasst uns das machen. Steht mal auf, sucht euch 4, 5 Leute in eurem Umfeld. Wir wollen einfach 5 Minuten nehmen, wo wir gemeinsam für unsere Geschwister in Pakistan beten. Schaut mal, ob es noch Leute gibt, die alleine sind. Sammelt euch ein bisschen zusammen. Genau, nehmt die mit rein, die noch alleine sind. Und wir wollen beten. Fangt ruhig schon an, einfach mit der Gruppe, die ihr seid, gemeinsam für die Anliegen zu beten. Ich schließe das dann gemeinsam ab. Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gesagt hast, dass wir als deine Nachfolger ein Leib sind und dass wenn ein Glied leidet, die anderen mitleiden. Und wir wollen uns einfach eins machen, auch als Gemeinde mit unseren Geschwistern in Pakistan und überall sonst auf dieser Welt, wo sie wegen ihres Glaubens an dich Verfolgung erleiden. Und wir beten, Gott, dass du ihnen nah bist. Wir beten, dass du sie stärkst. Wir beten, dass du Engel sendest, die sie bewahren und beschützen, die sie aus heiklen Situationen erretten, wie in unserer Geschichte, Herr. Wir beten, dass du den Angreifern begegnest, dass du sie von Verfolgern zu Nachfolgern machst, Jesus. Menschen, denen die Augen geöffnet werden für deine Wirklichkeit, Jesus, für deine Realität. Wir beten, dass du hineinkommst in Situationen und dass du sie veränderst, Jesus. Danke, dass Gebet große Kraft hat. Danke, dass du unsere Gebete hörst und danke, dass wir wissen dürfen, dass du handelst. Danke, Jesus. Amen. Lade euch ein, wieder Platz zu nehmen und das einfach auch mitzunehmen, immer mal wieder, wenn ihr dran denkt und wenn das kurze Gebete sind, einfach einzutreten für die, die in Verfolgung sind. In der Geschichte geht es ja unglaublich ermutigend weiter. Das ist mein zweiter Punkt. Gott greift daraufhin auf das Gebet der Gemeinde übernatürlich ins Geschehen ein. Vers 7, plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er anstieß. Galant sagt, er steh schnell auf. In dem Moment fallen die Ketten von seinen Handgelenken, mit denen er ja an die Wärter gebunden war. Der Engel sagt, binde deinen Gürtel, zieh deine Schuhe an, nimm deinen Mantel mit und folge mir. Und Petrus realisiert gar nicht, was da passiert. Er denkt, er hat einen Traum, er hat eine Vision, bis er vor der Tür steht irgendwann, die sich übernatürlich öffnet, eine schwere Eisentür, und der Engel ihn verlässt und er merkt, das, was hier gerade passiert ist, ist nicht eine Vision, ist nicht ein Traum, das ist die Realität. Und ich finde das so eine interessante Beschreibung, weil ich es einfach so stark finde, die Gemeinde betet, Gott greift ein, er sendet diesen Engel und da passieren übernatürliche Dinge. Petrus wird aus dieser Situation gerettet. Witzig finde ich auch, dass der Engel ihm ja tatsächlich wie bei einem Kleinkind Anweisungen gibt. Gell, jetzt zieh mal deine Schuhe an, vergiss dein Gürtel nicht, nimm deinen Mantel noch mit, so wie man das eigentlich kennt. Zeigt einfach, wie realistisch das ist. Ja, du bist in der Situation, wo du völlig, was passiert hier? Und dann vergisst man solche Sachen. Und dass er ihm quasi Schritt für Schritt eine Anweisung gibt, wie er die Gefängniszelle verlassen soll, dass er auch wirklich hinausgeht. Ich finde es total spannend. Wisst ihr, und auch heute noch, ich habe überlegt, ob ich diese Geschichte hier erzähle, aber ich werde sie erzählen. Ich habe einen Freund, der als Missionar und Pionier in Tansania ist. Ich habe im einen oder anderen Kontext die Geschichte auch schon mal erzählt. Und als er das letzte Mal hier auf Heimatbesuch war, haben wir uns zum Frühstücken getroffen. Und während wir reden, sehe ich im Geist, also nicht mit meinen natürlichen Augen, sondern mit den geistlichen Augen, so wie ich auch ein prophetisches Bild sehe, einen Engel hinter ihm stehen, in Maasai-Kleidung mit so einem typischen Stab, den die Maasai auch haben. Und ich war so irritiert, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte und im ersten Moment auch gar nicht wusste, kann ich das jetzt sagen und was bedeutet das? Und dann habe ich mich erinnert, dass einer meiner prophetischen Lehrer gesagt hat, manchmal, wenn Gott uns Engel sehen lässt, dann immer, weil sie einen Auftrag von Gott haben. Und wenn wir sehen, was Gott tun will, können wir mit dem partnern, was er tun möchte. Und dann war mir auf einmal sehr klar, dass Gott dem Alex wie einen Auftrag und ein Mandat für die Maasai gegeben hat. Jetzt wusste ich natürlich aus dem Natürlichen, dass es in Tansania Maasai gibt, aber ich wusste jetzt nicht, in welcher Weise er da Kontakte hat. Und dann habe ich gedacht, ich sage ihm das jetzt einfach. Ich habe gesagt, du, ich glaube, dass Gott dir wirklich einen Auftrag gegeben hat an den Maasai und dass er da Gunst gibt. Und dann guckt er mich mit ganz großen Augen an und sagt, du wirst gar nicht glauben, was ich erlebt habe. Vor einem halben Jahr waren wir in einer Veranstaltung, in einem Gottesdienst, und es kamen Maasai-Krieger rein und Gott hat mein Herz so berührt für diese Volksgruppe. Und wir haben da jetzt, das ist einfach etwas, wo wir reingehen wollen. Und jetzt habe ich vor 2 Tagen bei Social Media gesehen, dass Gott ihnen wirklich Türen geöffnet hat zu ganz viel Stammesoberhäuptern der Maasai. Und dass sie an Orte gekommen sind, wo noch vor wenigen Monaten und Jahren undenkbar gewesen wäre, dass da die Türen aufgehen. Und wo ich einfach so begeistert über diesen Beitrag saß und gedacht habe, ja, Gott, du hast ihm einen Auftrag gegeben, da ist ein Mandat von dir, da liegt Gottes Hand drauf. Und jetzt wirklich, wisst ihr, das eine ist ein gutes Wort zu geben und das andere ist, wenn du siehst, dass Dinge sich anfangen in der Realität zu erfüllen. Das hat mich so bewegt, ich war fast weinend über diesem Artikel gesessen, weil ich gedacht habe, wow, Gott, ich danke dir, dass ich irgendwie auch daran teilhaben darf, also irgendwie an dieser Geschichte und dass du da Einblick gibst und dass du wirklich handelst einfach auch nach dem, was du zeigst, und mich begeistert das und ich will uns da wirklich Mut machen, mehr zu erwarten von Gott. Wir haben einen übernatürlichen Gott, der es liebt, seine Kraft zu zeigen, der es liebt, dass wir ihn erleben und erfahren können, und wir brauchen mehr davon, wir brauchen mehr davon. Die Geschichte geht auch sehr spannend weiter. Als Petrus an die Haustür von Maria klopft, der Petrus, von dem alle dachten, er sei inhaftiert, und obwohl die Gemeinde gebetet hat und obwohl die Gemeinde gehofft hat, sehen wir, hat sie ja doch nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich freikommt. Und kennen wir solche Situationen nicht alle, wo wir beten, weil wir wissen, dass es richtig ist, wo wir aber eigentlich gar nicht den Glaube haben, dass das, was wir beten, tatsächlich passieren könnte. Und das sehen wir hier ja auch, gell? Die erste Gemeinde, die so oft als die Gemeinde die haben auch gebetet und doch nicht so hundertprozentig geglaubt, dass das dann wirklich auch passieren könnte. Und dennoch entscheidet sich Gott zu handeln. Und er handelt und er befreit Petrus. Und wisst ihr, ich habe gedacht an dem ersten Abend, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, gell? Aber als Chuck Perry hier war, ich fand den Abend einfach genial. Der hat jeden Fokus von sich weggenommen, jeden Fokus auf Jesus gelegt und dass seine Gegenwart den entscheidenden Unterschied macht und dass Heilung immer dann geschehen kann, wenn Jesus da ist. Und als ich mich für den ersten Abend beim Daughters Retreat vorbereitet habe, hatte ich gefragt, Gott, was sind 3, 4 Handlungsimpulse, wo wir einfach reingehen sollen an dem Abend? Und dann hatte ich den Eindruck, dass wir auch für Heilung beten sollen. Mache ich öffentlich eher seltener. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich es genau wie der Chuck. 1:1, wie er das mit uns hier gemacht hat, habe ich das gemacht. Wer ist krank? Streckt mal eure Hand. Die gesund sind, geht mal hin, stellt euch vor, sagt kurz, was ihr habt. Gebietet der Krankheit in Jesu Namen zu gehen, setzt Heilung im Gebet frei, betet, dass die Liebe Gottes ausgegossen wird. So, wir haben das gemacht, das war recht intensiv. Und dann habe ich so Glaube gehabt für 1, 2. Hab gedacht, wenn 1, 2 Leute wirklich merken, dass Gott eingreift und sie, das war das Maß an Glaube, was ich hatte. Und dann habe ich gefragt und habe gesagt, hört mal, wer ist denn jetzt hier, der sagen würde, es ist wirklich deutlich besser geworden oder ganz gut geworden bei den Sachen, die sich schon nachprüfen lassen? Und dann geht die erste Hand hoch und ich mich total gefreut. Oh, super, ist ja. Und die zweite Hand und das war so mein Level. Und auf einmal die dritte und die vierte und die fünfte und die sechste und die siebte und die achte. Am Schluss waren es 12 Leute. Und dann habe ich nochmal nachgefragt. Ich habe gesagt, ich meine jetzt nicht ein bisschen besser, sondern ich meine wirklich besser. Also, oder ganz gut, einfach wirklich, du hast eine Heilung erlebt und die Hände sind oben geblieben. Und ich habe mich so gefreut und ich habe gedacht, guck mal an, Katha, du hattest Glaube für vielleicht 1 oder 2 und Gott hat über deinen eigenen Glauben gehandelt. Warum? Einfach, weil er die Menschen liebt und weil er groß ist und weil das überhaupt nichts mit mir zu tun hat, geschweige denn mit meinem Glauben. Ja? Und ich bin daran erinnert worden, als ich die Geschichte gelesen habe, weil ich dachte, Petrus kommt, das, was sie wahrscheinlich, wofür sie gebetet haben, passiert und eigentlich haben sie es doch nicht erwartet, gell? Und dass Gott einfach so ist, weil er gut ist, weil er größer ist, weil er es liebt, sich zu zeigen, dass er oft auch über unseren eigenen Glauben hinaus handelt. Wie genial. So, und Paulus, der steht immer noch vor der Tür und klopft an. Keiner macht ihm auf. Ja, die junge Frau freut sich so, als sie die Stimme hört, dass sie zurückrennt und sagt, Paulus ist da, vergisst ihm, die Tür zu öffnen, der klopft fein weiter. Ja, so. Und die drin können es gar nicht glauben, denken, wahrscheinlich ist es ein Engel, ist ja auch spannend. Genau, bis dann jemand auf die Idee kommt, gucken wir doch mal nach, ob es wirklich ist. Und sie öffnen die Tür und Petrus steht tatsächlich da. Und er erzählt die Geschichte von dem, wie Gott eingegriffen hat. Wie genial ist das denn? Was für ein großartiger Gott, der sich von unserem Gebet bewegen lässt, Dinge zu tun, der sich bewegen lässt, auch übernatürlich zu handeln und einzugreifen. Vers 16 heißt dann, Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen, als sie ihm endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Wie schön. Ich glaube, dass Christsein und Glaube und Freude etwas ist, was ganz eng miteinander verknüpft ist. So, wenn wir als Christen keine Freude haben, dann glaube ich, ist irgendwas in Schieflage geraten. Sondern ich glaube, dass Gott uns wirklich freuen lassen möchte an Dinge, an ihm, an dem, was er tut. Und mir geht es so, ich freue mich so oft so, wenn ich sehe, was Gott tut. Da ist mein Herz wirklich erfüllt. Bei allem, dass man manchmal auch K.O. ist und irgendwie merkt, braucht man ein bisschen Erholung. Aber die Freude überwiegt immer in allem an dem, was er tut. Und das Letzte, wozu ich uns heute noch ermutigen möchte, auch gemeinsam nochmal einzustehen, ist gemeinsam für Erweckung zu beten. Wir haben jetzt diese Predigtreihe und es ist schön, gute Predigten zu hören. Aber was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir ergriffen werden von dem, dass wir uns wirklich wünschen, Erweckung zu sehen. In unserem persönlichen Leben, in unserem Landau und in unserem ganzen Land. Und egal, wo ich hinkomme, sehe ich, dass dieser Hunger wächst und dass Kirchen anfangen zu beten, dass es eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes gibt, dass Menschen neu Jesus erkennen, sehen, dass sie ihn brauchen, dass Gott wirkt und handelt. Und ich möchte auch, dass wir so eine Gemeinde sind, die wirklich glaubt und erwartet, dass wir sehen werden, was uns auch schon zugesagt wurde. Und ich will nicht nur, dass das schöne Worte sind, sondern ich will, dass es in die Realität kommt. Und ich würde es gern so machen, heute seid ihr ein bisschen gefordert, aber das ist gut, gell, sonst nochmal alle miteinander aufzustehen und wir wollen im Chorgebet gemeinsam Gottes Thron einfach nochmal bestürmen für Erweckung. Wir wollen beten, dass Gott uns persönlich erweckt, wo wir geistlich eingeschlafen sind. Wir wollen beten, dass Gott Landau erweckt, dass Menschen in Landau, in unserem Umfeld, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen zum Glauben an Jesus kommen, in unserer Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, und wir wollen beten, dass Gott unser Land in einer ganz neuen Weise heimsucht und wir diese Dinge nicht nur als nette Erfahrungsberichte in der Bibel kennen, sondern aus dem persönlichen Erleben heraus, dass Gott auch dich und mich gebrauchen will, sein Reich zu bauen in Kraft und in Macht. Lasst uns gemeinsam unsere Stimmen erheben und ich werde es dann einfach auch abschließen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke, dass dein Wort voller Leben und voller Kraft ist. Und dass wir so tolle Geschichten lesen dürfen über das, wie du gehandelt und wie du auch übernatürlich gewirkt hast. Gott, und wir wollen nicht nur eine schöne Predigtreihe über das Thema Erweckung haben, sondern wir wollen dieses Erwecktsein ganz persönlich in unserem Alltag erleben. Wir wollen uns erwecken lassen von dir für die Dinge, die auf deinem Herzen sind. Und das sind immer Menschen, die dich noch nicht kennen. Wir wollen als Kirche eine Kirche sein, die betet, die einsteht, die erwartet, dass du ein Gott bist, der heute auch noch wirkt. Wir wollen beten, dass Menschen in unseren Familien zum Glauben kommen. Partner, Kinder, Verwandte, Jesus, die dich noch nicht kennen, dass du ihnen die Augen öffnest, dass sie dich erkennen, Jesus. Wir wollen beten, dass du Arbeitskollegen begegnest, Schulfreunden, Menschen aus der Nachbarschaft, dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen, dass sie dich erkennen, Jesus. Wir wollen beten, Gott, für unsere Stadt. Wir wollen beten, dass du Menschen erwächst in dieser Stadt. Wir wollen beten, dass die Kirchen wieder voll werden. Wir wollen beten, dass du jede einzelne Gemeinde und Kirche, die dich verkündet, Jesus, dass du sie füllst mit Leben. Und wir wollen wirklich neues Leben hineinsprechen, Gott, dass du kommst und dass du dich mächtiger weißt, dass da, wo Dinge geistlich tot sind, dass du sie neu erwächst, neu belebst, Jesus. Wir trauern mit jeder Kirche, die es heute nicht mehr gibt. Und wir beten, dass du Kirchen neu belebst. Wir beten, dass du uns ganz persönlich neu belebst. Wir beten, dass du aber auch neue Kirchen schenkst, Gott, in unserem Land auch, Jesus, dass es Gemeindegründungen gibt, dass überall Kirchen für Menschen verfügbar sind, wo ein lebendiger Glaube an dich gelebt wird. Und wir bitten dich, Jesus, um eine neue Ausgießung deines Geistes über unser Land. Wir brauchen dich, Jesus. Dieses Land braucht dich, Jesus. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du Erweckung schenkst in jedem von uns, aber auch in diesem Land, dass wir erfasst werden von der neuen Welle deines Geistes, deines Wirkens, deines übernatürlichen Handelns. Gott, wir erwarten zu sehen, was du uns zugesagt und verhießen hast, Herr. Wir wollen nicht resigniert sein, wenn es auch Herausforderungen gibt, sondern wir wollen einfach sehen, das war schon immer so und es gehört zusammen und manchmal gehen Dinge Hand in Hand und ich bitte dich um Gunst und Gnade, Dinge gut zu handeln, Jesus. Aber wir beten, Heiliger Geist, komm, wir brauchen dich, komm, erwecke unser Land ganz neu, bring Todes zum Leben, lass geistliches Leben neu entstehen. Heiliger Geist, komm und erwecke uns. Komm und erwecke uns. Ich bete, dass Menschen übernatürliche Begegnungen mit dir haben, Jesus. Dass Christen erleben, dass du sie ganz persönlich gebrauchen willst in ihrem Alltag. Auch dein übernatürliches Handeln ja, wirklich an den Mann und an die Frau zu bringen, Gott. Dass du jeden Einzelnen von uns in seiner Schwachheit gebrauchen möchtest. Und danke, dass du sagst, dass deine Gnade alles ist, was wir brauchen, Herr. Und dass du es liebst, dich in unserer Schwachheit mächtig zu zeigen. Und das glauben wir und darauf vertrauen wir und das erwarten wir. Und wir danken dir dafür, dass wir das sehen werden. In Jesu Namen. Amen.